Also David ist zum König gesalbt worden das letzte Mal. Saul, der König war von Israel, wurde abgesetzt, weil er, naja, es war ein echt netter Kerl, König Saul, aber sein Herz war halt absolut nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf sich. So in seinem Leben stand halt eher im Zentrum. Er wollte halt Macht und Ruhm und Ehre und hat halt Menschen waren ihm halt wichtiger als Gott. Und Gott hat gesagt, so einen Leiter kann ich nicht gebrauchen. So, und deswegen suche ich mir jetzt einen Mann. Einen Mann nach meinem Herzen. Einen Mann, der zuerst nach mir fragt, so, und der mich sucht und auf mich vertraut. Das ist ein guter Leiter. So, und hat er gefunden. König David, ne? David kennen wir alle. So, und David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Das ist einfach krass, so, und egal in welcher Situation er ist, das Erste, wonach er schreit, ist Gott. So, und das werden wir heute wieder sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt hier der David ist. Letztes Mal war er so 12, 14. Also ich denke mal, sehr viel älter wird er jetzt auch nicht sein. Kapitel 17, Vers 1. Die Philister aber, die zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und sie versammelten sich bei Socho in Juda. Und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka, bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel, die sammelten sich und schlugen ihr Lager in Terephintental auf. Und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal, das lag zwischen ihnen. Also, wir wissen noch, Philister... 6.000 Streitwagen, 3.000 Streitwagen, 6.000 Kriegspferde, ne, mit diesen Typen, die alles niedermetzeln, so, und eine Armee so zahlreich wie Sand am Meer stand da. Also Philister ist eine starke Macht, ne, so, waren die bestausgerüstetsten damals, die hatten die neuesten Waffentechnologie, also die wussten echt, was abgeht im Krieg. So. Und da waren nicht nur so eine Dörfler wie die Israeliten, sondern das waren wirklich Soldaten, die da waren. So, die wussten, wie man tötet. Und das waren jetzt keine zwei Berge, die gibt es heute noch, kann man sich noch angucken in Israel. Das sind eher Hügel. Also die Philister auf dem einen Hügel, ein Tal, das ist so ein kleiner Bach, den werden wir nachher noch sehen, so, und hat Hügel mit Hügel getrennt. Und auf einem anderen Hügel die Israeliten. Ich habe jetzt total vergessen. Ist aber auch überhaupt nicht wichtig. Keine Ahnung. Israel hatte vielleicht 30.000 Mann. Nee, 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Also auch nicht schlecht. Also, mal wieder Krieg. Vers 4. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer. Ein Vorkämpfer, das war ja so der Terminator damals. So, das war der Typ, der es echt drauf hatte. So, und die Vorkämpfer, das waren die das, was vorne ist, alles niedergemetzelt haben und dann konnten die anderen einfach nur nachziehen. Aber die Philister schicken nur einen Vorkämpfer mit Namen Goliath aus Gath. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Und es gibt zwei verschiedene Rechnungen von Ellen, so, die man hier nehmen kann. Nach der einen Ellenmaßberechnung, da wäre 2,90 Meter, nach der anderen 3,40 Meter. Ich habe das mal ein bisschen ausgerechnet. So, also ein gewaltiger Hühner, so groß, mindestens so groß wie mein Wohnzimmer hier. So, wenn ich mir vorstelle, da oben ist der Kopf, so, und das war nicht so ein drahtiger Typ, so, ne? Hallo, ich bin der Goliath. Sondern das war ein Mann, und nicht nur ein Mann, sondern das war jemand, der durch viele Schlachten gezogen ist, seit er klein war. So, der nur Siege hatte. Der war immer noch Vorkämpfer. Also der wurde niemals besiegt. So, das waren Hühner und wir werden gleich sehen, wie Arnold Schwarzenegger mäßig der drauf war. So, lesen wir mal weiter. Vers 5. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5.000 Shekel Erz. Das sind 60 Kilo. Also ich musste schon oft zu Menzsäcke schleppen, das sind 25 Kilo. Das ist schon echt viel, wenn ich das auf meinen Schultern habe. Und weil ich faul bin und nicht ganz zweimal gehe, nehme ich immer zwei auf einmal. Aber nach 100 Metern bin ich platt. Das sind nur 50 Kilo. Jetzt überleg mal, 60 Kilo. Der Typ hatte echt Power. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speers, der war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speers, die wog 600 Scheckel Eisen. Und der Schildträger, der ging vor ihm her. Also die Spitze allein von seinem Speer wog 7 Kilo. 7 Kilo ist echt gewaltig. Halt deine Hand einfach nur mal so eine Weile. Jetzt stell dir vor, du hast nur eine 7-Kilo-Hantel dabei. Und er muss es nicht nur halten und gerade halten, sondern er muss damit stechen und schießen und machen und sich bewegen. Das war ein Koloss. Das war wirklich ein Terminator. Und jetzt steht dieser Hüne da, als Symbol für die Philister. Guckt, wie wir überlegen sind. Guckt unsere Macht an. Wir haben uns vorbereitet. Wir sind gerüstet. So ein wie Goliath werdet ihr nie auftreiben. Vers 6. Vers 7. Nee, Vers 8. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen: Hey, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Also wenn ich mir vorstelle, so ein Hühne und ein Zweikampf, also eigentlich ist es ein Hühnchen, der Goliath, weil wer kann da gewinnen? Einfach vom Logischen her. Selbst Saul, der ein Kopf größer war als sein Volk, ne? So wie wir gesehen haben, so war ein Witz gegen Goliath. Die Philister wollen Israel nicht ausrotten, sondern wollen sie zu ihren Sklaven machen. Und pass auf, wenn du mit Jesus unterwegs bist und dein Leben gegeben hast und du es ernst meinst und Gott nachfolgst, dann wirst du in diese Kämpfe immer geraten, diese geistlichen Kämpfe, ne? Paulus sagt, wir kämpfen nicht mehr nach dem Fleisch, also wir müssen nicht mehr unser Messer nehmen und alle niedermetzeln, so die gegen Gottes Wort sind oder sonst was, aber wir haben Kämpfe, und zwar Kämpfe im Geist. Wir haben geistliche Kämpfe zu führen. Und seht, die Engel und die Dämonen, die kämpfen jede Zeit, Tag und Nacht, ohne Pause da draußen. Manchmal habe ich mir gewünscht, so diesen geistlichen Blick zu haben, so wie Gott das sieht. Einfach mal zu sehen, wie die sich da niedermetzeln. Aber es ist vielleicht besser, dass ich das nicht sehe. Aber ich spüre, dass ich in einem geistlichen Kampf bin. Und immer dann, weißt du, wenn ich Gott näher komme oder irgendwas passiert, jetzt haben wir Räume unten gemietet, und seit wir die Räume unten gemietet haben, ist der geistliche Kampf viel, viel stärker als vorher. Davor zu den Bibelstunden wie hier, war immer geistliche Anfechtung. Und jetzt momentan habe ich so einen Goliath in meinem Leben, wo ich denke, weißt du, wo du einfach nur diesen Goliath siehst und sofort weißt, wie klein du bist und wie schwach und wie hilflos. Ne? So ein Gefühl wie, da komme ich nie gegen an. Ich verstehe noch nicht mal meinen Goliath und ich kann ihn noch nicht mal sehen in seiner ganzen Größe und so. Ich verstehe noch nicht mal wirklich, was gerade in meinem Leben abgeht. Aber ich merke einfach diese überragende Größe, wo ich machtlos bin. So ein Goliaths werden immer wieder in unserem Leben auftauchen. Na, mal gucken. Israel ist ja Gottes auserwähltes Volk. Mal sehen, wie Israel dazu steht. Kann mir jemand helfen? Wo waren wir? Okay. Vers 10. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, da entsetzten sie sich und sie fürchteten sich sehr. Absolute Panik. Und fast. Das ist halt das Problem beim Mann oder einer Frau, die zwar zu Gottes Volk gehört und mit Gott geht, sondern aber nicht ausgerichtet oder der nicht ausgerichtet ist auf Gott. Weil wenn die Probleme größer werden, so groß, dass man es nicht mehr in seinen Händen halten kann, ne? Nicht mehr planen kann, finanzielle Sorgen, keine Ahnung, so Krankheit oder Anfechtung oder irgendein Wunsch, der sich irgendwie anscheinend gar nicht erfüllt, oder jemand, der dich immer wieder verletzt, was weiß ich, irgendwas, mit dem man halt zu kämpfen hat. Wenn du ein Mann bist oder eine Frau, die für sich selber entscheidet und für sich selbst denkt, und eher Dr. Google fragt als Gott, dann hast du ein Problem. Wenn die Sachen größer werden als du, dann wirst du genau dich so fühlen, wie Israel sich hier fühlt. Entsetzt und Angst erfüllt. Weil ist ja klar, du kannst nur so weit kämpfen, wie es dir möglich ist. Aber da ist ein Typ. Und das ist noch nicht mal ein Mann. Das ist noch ein Knabe. Der ist gerade mal aus seiner Pubertät raus. Oder steckt noch mittendrin, keine Ahnung. Aber sein Herz ist absolut auf Gott ausgerichtet. Und er sagt sich, scheiß drauf, egal was passiert, egal was kommt, mein Gott ist größer als alles. Und das soll mein Lebensmotto sein. Gott ist größer als alles. Und ich gehe mit Gott und ich gehöre zu ihm, also wird er alles in seiner Hand haben und alles führen. Ich brauche mich nicht zu fürchten, ich brauche mich vor nichts zu entsetzen. Vers 12. David war aber der Sohn jenes Ephraitas aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann, das ist fleißig, ja, dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais, die waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den 3 Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, da hieß der Erstgeborene Eliab, der zweite Abinadab, der dritte Schama. David aber, der war der Jüngste. Als nun die 3 Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Wir wissen noch vom letzten Mal, David war nichts in den Augen von seinem Vater, ne? Als der Samuel kam, der Prophet damals, und sagte, alle deine Söhne versammle hier. Gott hat gesagt, einer von deinen Söhnen wird der nächste König sein. Also das hat er nicht gesagt. Aber ja, er ist ausgezogen und hat gesagt, zeig mir alle deine Söhne. Und der Vater versammelt alle 7 Söhne außer David. David ist draußen auf der Weide Schafe hüten. War ein Sklavenjob, war nichts, war noch nicht mal würdig, zu diesem Mahl zu kommen. Aber dann beruft Saul ihn in den Palast, weil Saul hat einen bösen Geist bekommen. David spielt seine Harfe und Saul ist wieder beruhigt, ne? Also hat einen Job bekommen am besten Platz mit der meisten Sicherheit, so von der Arbeit her, den du bekommen kannst in den Zeiten damals. So an der Seite vom König, von dem Mann, der das Sagen hatte. Und trotzdem lesen wir, dass er immer noch parallel dazu die Schafe weiter hütete vom Vater. Also, das ist ein demütiger Mann. Er hätte auch sagen können, hey Papa, ich arbeite jetzt im Palast. Ich habe jetzt einen richtigen Job. Die Leute schauen jetzt auf mich hoch. Und ich bin immer an Sauls Seite. Ich bin so seine rechte Hand. Ich werde hier bestimmt nicht mehr mich demütigen und Schafe hüten. Mich zum Gespött machen unter allen Leuten. Weil die Schafhirten damals in der Zeit bei den Juden war wirklich der unterste Job, den du haben konntest. Bei den Männern war es Schafhirte, bei den Frauen Wasserträger. Haben nur Sklaven gemacht eigentlich. Oder Leute, die absolut kein Geld hatten. Aber David, und das werden wir in seinem Leben dann später sehen, war es absolut nicht wichtig, was die Menschen von ihm denken. Noch nicht mal als Knabe. Und das ist echt krass. Ich weiß nur, in meiner Zeit als Jugendlicher oder in der Pubertät, da war es mir voll wichtig, was Menschen über mich denken. Ich meine, du ziehst dich an, so dass du in bist so, und du versuchst so zu reden, zu denken und zu sein, so dass du irgendwie auf dem neuesten Stand bist so, und irgendwie mit drin bist in dem Club der Coolen. So, ne? So, du willst kein Außenseiter sein in dem Alter. So, und das war damals nicht anders. So, aber David, sein Herz war schon immer auf Gott geeicht. Das ist ein Riesensegen, ein Riesenwunder. Und David ist jetzt immer noch bei seinen Schäfchen. So, in Vers 14. David aber war der Jüngste. Als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Die Philister aber, die kamen morgens und abends her und stellten sich 40 Tage lang hin. Also jeden Tag, 40 Tage lang, das gleiche Spiel. Goliath, wer will denn nicht kämpfen? Vielleicht hat er eine ganz hohe Stimme, ich weiß nicht. Vers 17. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha, gerösteten Korn und die 10 Brote und bring sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stück Käse bringe den Obersten über ihre Tausendschaft. Und siehe nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Und bring ein Zeichen von ihnen mit. Also Papa sendet den Jüngsten los. So, ich will wissen, wie es meinen Söhnen geht. Vers 19. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terephintental und sie kämpfen gegen die Philister. Da macht sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie sie Isai, sein Vater, ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als der Herr gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen, und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor zu David. So, dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann. Sobald sie ihn sahen, fürchteten sie sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vatershaus in Israel freimachen. Also Steuern, steuerfrei. Ist cool, oder? So ein Christ, ja, bist dann ein Prinz, so ein Christenmenge Asche und Ansehen und so ein brauchst keine Steuern mehr zahlen. Ist herrlich. So ein David war, nee, Saul war echt verzweifelt. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der den Philister schlägt, so und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, so ein, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redet das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Das wird dem Mann zuteil werden, der ihm schlägt. Das ist so ein heiliger Zorn, den David hier hat. Du wirst David wenig zornig erleben, so wenn du durch die Bibel gehst. Aber hier ist jemand, der sein Liebstes beleidigt. Wenn jemand meine Frau beleidigen würde und ich wäre dabei und würde es hören, dann würde ich den zurecht machen. Weil das ist meine Frau, und das hat sich, ne? Und genauso war es bei David mit Gott. Das war sein Gott. Das war nicht nur irgendwas, sondern das war Gott. Das war der lebendige Schöpfer, der alles gemacht hat. Das war der liebend über alles herrscht. Der Israel immer wieder zurückholt. Der Israel führt und füttert. Und wir werden auch noch sehen, dass David von Anfang an eine lebendige Beziehung mit ihm hatte, auch ohne Jesus. Er hat Gott vertraut und Gott hat gesegnet. Gott hat, wenn er gegen Bären oder Löwen gekämpft hat, Gott hat Sieg geschenkt. Und da steht irgendjemand und macht sein Liebstes schlecht. So, und David entbrennt. So, und David wird sauer. Und sagt, das kann nicht sein. Vers 28. Aber Eliab, sein ältester Bruder, der hörte ihn mit den Männern reden. Da brannte Eliabs Zorn gegen David. Und er sprach, warum bist du heraufgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Und da kommt die erste Anfechtung für David. Weil Gott hat was vor mit dem David. Und wenn Gott was vorhat mit jemandem und ihn auf eine Mission schickt und ihnen eine Aufgabe gibt, so, selbst wenn er sie noch gar nicht kennt, so, Gott kennt sie und Satan wird sich dagegen stellen. Und das Erste, was kommt, ist die Anfechtung in der Familie und durch die Familie. So wie Jesus schon gesagt hat, so ein Prophet ist absolut nichts wert oder hat keinen Namen in seinem eigenen Vaterland oder Vaterhaus. Ja, irgendwie sowas, ne? Und ich kenne das. Weil die wissen, wie du bist. Deine Familie weiß genau, wer du bist. Und meine Frau weiß genau, wer ich bin. Besser als irgendjemand anderes, außer Gott und ich. Und es trifft auch am allerhärtesten, wenn eine Familie nicht mit dir ist. Meine Familie glaubt nicht an Gott, mir kann es egal sein. Nicht, dass sie nicht an Gott glauben, sondern wenn sie jetzt sagen, ja, das ist Quatsch, was du hier machst, ist halt schade. Aber ich kann es verstehen, dass sie es nicht verstehen. Hab schon von Missionaren gehört, dessen Eltern auch unterwegs sind und Gott hat ihm gesagt, hey, geh aufs Missionsfeld. Ich will, dass du eine Gemeinde gründest oder dort in diesem Missionsdings mitarbeitest. Wo die Eltern dann sagen, hey, du bist nicht ausgebildet, das ist absolut nicht dein Ding, du wirst eh wieder aufgeben, oder wie willst du das finanzieren? Weißt du, wenn Gott dir was sagt und Gott was vorhat, dann steh da drüber. Lass es dir egal sein, selbst wenn es deine Familie ist, was sie sagt. Wichtig ist, dass Gott ist. Und du siehst ja, der Bruder von David hier hat absolut keinen Plan. Ich kenne die Bosheit deines Herzens. Also der Bruder und Gott, das sind die einzigsten zwei, die in die Herzen der Menschen gucken können. So ein Quark. Du bist nur gekommen, um Action zu sehen. Ich wäre gekommen, um Action zu sehen. Heute gucken wir Filme und damals hast du einen Krieg zugeguckt. Ist schon spannend, bestimmt. Vielleicht auch nicht, wenn es real ist, keine Ahnung. Vers 29. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorherige Frage zum dritten Mal. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, dann meldet man es Saul und er ließ ihn holen. Vers 32. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit dem Philister kämpfen. Ist doch Hammer, oder? Saul hatte Militär nach Israel gebracht. Davor sind ja alle Stämme gemeinsam irgendwie, wenn Krieg war. Ne? Und Saul hat aber gesagt, nee, ich will eine Armee haben und ich will, dass ihr ausgebildet seid. Und die wurden ja immer mehr und immer mehr. Und wie wir letztens gelesen haben, sobald er irgendeinen guten Kämpfer gesehen hat, oder jemanden, der stark war oder es drauf hatte, hat er ihn sofort mit in seine Truppe genommen. Deswegen hat er jetzt schon 200.000 Leute. Saul war ohne Gott und deswegen braucht er ein gutes Militär. Das sind gute Kämpfer und die haben viele Kriege gemacht. Die hatten super viele Siege gehabt. Das sind alles Männer, wo du dastehst und denkst wow. Und da steht jetzt so ein kleiner Knabe, die Männer kacken sich fast ein vor Angst, vor diesem David, vor diesem Goliath. Und da steht dieser kleine Knabe ohne Ausrüstung, ohne Waffen, ohne alles, und sagt, ich will kämpfen. Mach dir mal keine Sorgen, Saul. bleibt mal alle ganz ruhig, Israel, ich mach das. So, und ich gehe da hin zu diesem Klotz und dann hau ich den weg. So. Ich finde, das ist krass. Und David wusste nicht wie. So, und aber David hat einen Grund. So, und der ist gegen meinen Gott und der macht Israel schlecht. So, und dann ist das ein Grund für mich, so dagegen zu kämpfen. Weißt du, ich glaube, daran kann man sich echt ein Beispiel nehmen. So, wenn große Kämpfe kommen in unserem Leben, so mit Gott, so ist es nicht, sich in irgendeine Ecke zu verkriechen und sich selbst zu mitleiden, so ein armes Ich, so, sondern, weißt du, aufzustehen und einfach entgegenzurennen, ohne zu wissen, okay, ich weiß nicht, wie ich siege, so, aber ich gehe jetzt da einfach drauf los. So, und die Situation ist so und ich gehe mit meinem Gott und Gott hat gesagt, er wird siegen, bis ich bei ihm bin. So, stell dich deinen Problemen, stell dich deinen Ängsten. So, und geh drauf zu. Und vertraue einfach, dass auf dem Weg dorthin Gott Sieg schenkt. Und er macht das. Immer. David sprach also, dein Knecht, Vers 34, David aber sprach zu Saul, dein Knecht, der hütet Schafe, die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam, um ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, da griff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Ist das nicht Hammer? Ich meine, das ist wirklich noch ein Knabe. So, ich habe Löwen schon gesehen und ich habe auch schon Bären gesehen. Und ich würde mir denken, scheiß auf das Schaf. So, Hauptsache ich bin sicher. Aber wie David ist halt, hat ein besonderes Herz von Gott bekommen. Weil David wird immer, so wie es Paulus uns dann noch später erklärt, ein Bild sein für Jesus. So, und Jesus war auch Hirte. Und ist es. Und Jesus hat gesagt, der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Der lässt nicht zu, dass irgendein Schaf verloren geht. David hat das gleiche Herz. Hatte Jesus sein Herz. Und er hat gesehen, da ist ein Schaf in Not. Und er rennt hinter diesem riesen Untier, so das viel mehr Kraft hat als er. Und streckt das nieder. Ich habe keine Ahnung, ob Löwen besonders empfindlich sind am Bart. Aber David hatte Kämpfe und David hatte Siege. In seinem kleinen Dienst mit seinem paar Schäfchen. Deswegen achte das nicht gering, wenn Gott dich noch nicht über diesen riesen Missionseinsatz deines Lebens gesetzt hat, was wahrscheinlich nie passiert, oder vielleicht doch. Aber wenn er es vorhat, dann schätze nicht gering, dass die kleinen Aufgaben, die du jetzt hast, die kleinen Verpflichtungen, die du gerade hast, und wenn es nur Uni ist oder sonst irgendwas, deiner Familie oder sonst was, weißt du, da standhaft zu sein und da Licht zu sein und da zu leuchten, ist echt nicht leicht. Wenn du dich richtig entscheidest, dann ist es ein Kampf. Renn drauf zu und gewinn den Kampf. David wurde so vorbereitet und so werden wir alle vorbereitet. Jesus hat selbst gesagt, wenn du mit kleinen Dingen treu bist, dann setze ich dich über größere. Und das ist auch logisch, weil wir müssen lernen zu wachsen. Wir können diese starken Winde überhaupt nicht aushalten. Wenn wir nicht vorher immer wieder durch starke Winde geschwächt worden, weißt du? Von daher, schätze nicht gering, wenn du das Gefühl hast, Gott benutzt mich überhaupt nicht mehr im Leben, ich bin nur ich selbst. Ja, dein Leben ist das, was es gerade ist. Und wenn es Abwasch ist oder Kinderhüten. Das sind auch Kämpfe. Mach das Ding mit Jesus. Und du wirst ihn erleben und du wirst gesegnet sein und du wirst Siege haben. Sei zufrieden mit dem, was du gerade hast. Und dann kommt Größeres. Kann mir nicht helfen. Ich bin schon wieder weg. Ha? Genau. 36. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und die Philister, diese Unbeschnittene, das soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, Das liebe ich an David. Gott war immer lebendig für ihn. Für David, für Saul nicht. Für Israel dort auch nicht. So, wie ist es für dich? Ist Gott lebendig? Oder ist Gott einfach Gott? Ist einfach klar, dass er da ist und ich gehe meinen Weg und ich glaube und mache? Oder ist Gott lebendig und aktiv und du hörst seine Stimme? Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Es sei, vertraue Gott und du wirst siegen. Vertraue und gehorche. Für David war das nichts mehr als einer von diesen vielen Philistern. Er hat ihn noch nicht mal Goliath genannt oder Riese oder diesen Großen dort, sondern einer von den Philistern halt. Das Volk und Saul, für die war es immer dieser Riese, dieser Goliath, diese unbezwingbare Kampfmaschine. Hab deine Augen auf Gott und die Probleme werden ziemlich klein, weil er ist viel größer als alles. Und ich glaube, das ist das Schwerste, was wir zu tun haben. Auf Gott zu sehen und seine Größe zu sehen. Aber jedes Mal, wenn es klappt und wir unsere Augen hinrichten, kennt er selbst, dann werden die Probleme ziemlich klein. Weil nichts ist größer als unser Herr. Und Saul sprach zu David: Geh hin und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Das sah bestimmt lustig aus. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Also David kam nicht vom Fleck. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin absolut nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legt es ab von sich. Lass dir nicht die Waffenrüstung von jemand anderem auflegen. Jeder von uns hat andere Kämpfe gekämpft. Jeder von uns hat einen Blick auf andere Sachen. Und ich erlebe das so oft in Gemeinden, dass sie sich miteinander bekriegen, weil sie absolut, jeder muss so sein wie der andere, ne? Ich erlebe das auch unter Christen oft so. Und dann gibt es diese komischen Kämpfe um nichts, die aber trotzdem wie heilige Kriege ausarten. Ich lasse mir von niemandem eine Waffenrüstung anlegen. Ich kriege meine eigene von Gott. Wie wir letztens auch, als wir durch Glauben gegangen sind, Gott hat gesagt, jeder von euch hat ein bestimmtes Maß an Glauben bekommen. Das ist total individuell, weil ich habe mit jedem individuell was vor. Jeder von euch hat andere Gaben, jeder von euch hat einen anderen Wirkungskreis. Manche werden sich nur um die Familie kümmern, andere um Familie und Freunde, andere um viel, viel mehr Leute. Das ist mein Werk und ihr seid nur mein Werkzeug. Also seid zufrieden mit dem, was ich euch gebe. Und seid zufrieden mit der Lehre, die ich euch gebe. Und du siehst es, jeder von uns hat irgendwie einen anderen Blick auf irgendeine Eigenschaft von Gott. Ob es eine Gnade ist oder Liebe oder Heiligkeit oder ne. Und so ist es nicht nur bei uns, sondern halt bei allen Gemeinden, beim ganzen Leib. Jeder hat seine Aufgabe und seinen Blick. Deswegen ist es die dümmste Idee, die man als Gemeinde haben kann, dass man sagt, ah, gucke, bei der Gemeinde in Amerika, da klappt das, ne? Willow Creek oder sowas. Deswegen machen wir das hier auch. Du wirst einfach nicht mehr dich bewegen können, nicht mehr frei. Weil Gott möchte den Girls was ganz anderes machen, als es in Seattle tut oder so. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch persönlich und als Gemeinde auch dafür beten, wie willst du uns gebrauchen? Wie sollen wir hier wirken? Was ist der nächste Schritt, den wir tun sollen? Es ist wichtig, auf Gott zu hören. Das ist gerade ein modernes Ding halt von Freikirchen, diese Ritterrüstung von anderen sich aufzuerlegen. Und du siehst, dass die Gemeinden weggehen vom Heiligen Geist und vom sensiblen und persönlichen, individuellen Hören. Was sollen wir hier tun und wie sollen wir wirken? Ne? Und anfangen, irgendwelchen Mustern oder Schemen nachzugehen und zu sagen, so passiert Erweckung. Ist absoluter Müll. Weil du verlässt den Heiligen Geist, du verlässt das Individuelle. So, du fängst an, dein 10-Listen-Programm, 10-Punkte-Programm da durchzuhacken. Das Ende von dem Lied ist, du wirst bewegungslos. So, und das heißt, du wirst verlieren. Wenn du dich nicht bewegen kannst im Kampf, kannst du nicht kämpfen. Also von daher, bleib locker. Vers 39. David schmeißt das von sich und sagt, nee, ich kämpfe auf meine Art. Vers 40. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und er legte sie in die Hirtentasche, die er hatte. Und zwar die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Also David geht den Hügel runter. Dum, 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 dum. Goliath sieht diesen kleinen Knirps da im Bach spielen. Ja, so ein und David hat absolut nichts an, außer so ein leines, so ein Hemd halt. Absolut keinen äußerlichen Schutz. So ein und sammelt sich 5 Steine. Keine Ahnung warum. So, manche glauben, Goliath hatte noch 4 andere Brüder, das siehst du irgendwo anders, keine Ahnung wo, habe ich jetzt nicht nachgeforscht. So, vielleicht dachte er sich, ja, danach sind die anderen 4 Riesen dran, ich, keine Ahnung. Jedenfalls hatte er seine Steinchen, so, und kommt Goliath entgegen. Und das Lustige ist, kennt ihr das? Wenn du weit weg stehst, dann wirkt alles ein bisschen kleiner, ne? Und dann kommst du näher und dann wird es immer größer. Also David, kommt näher, so und wird Goliath wird immer größer, je näher er kommt. Macht aber nichts. Vers 41. Und der Philister, der kam auch daher und näherte sich David. Und sein Schildträger, der ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Also ein roter, hübscher, kleiner Bub. 43. Und der Philister sprach zu David: Bin ich ein Hund, dass du mit deinen Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, mit Speer, mit Wurfspieß. Ich aber, ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israel, den du verhöhnst. Nicht bei Macht und nicht durch Macht und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist oder sowas, ne? An diesem heutigen Tag, da wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmeln und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und es ist krass. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch durch Spieß hilft. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister, sind gleich zu Ende, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte und traf den Philister an die Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Und so überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, da lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Jetzt ist er wirklich tot. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, da flohen sie. Verlass dich absolut niemals auf die Dinge der Welt. Auf Verstand, auf Logik, auf menschliche Weisheit, auf Psychologie oder sonst irgendwas, weil du musst zugrunde gehen. Weil die Welt hat immer nur ihr Bestes zu bieten und das schickt sie voraus. Aber wenn Gott das wegnimmt, so dann bleibt dir nichts. Weißt du, so wie Goliath ihr Schutzschild war, ne? So ein, und als ihr Schild weg war, so dachten sie, jetzt haben wir nichts. So, wenn der kleine Knabe schon gegen Goliath gewinnt, so, dann haben wir keine Chance, wenn erst die richtigen Männer kommen. So, vertrau Gott in einem und renn drauf zu. So, renn deinen Weg, den er mit dir hat. So, und du wirst wachsen und Siege sehen und Wunder erleben. Vers 52. Und die Männer von Israel und Juda, die machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Shaarim bis nach Gath und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels, sie kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber, die legte er in sein Zelt. Wenn du ein Mann oder eine Frau Gottes bist, dann werden das andere erleben. Dann werden das andere. Dann wirst du einfach ein Zeugnis sein, nicht nur in der Welt, sondern auch unter deinen Brüdern und Schwestern. So, und selbst da, wo wenig Vertrauen und wenig Glaube ist, weil vielleicht ein falscher geistlicher Leiter da ist oder noch nicht so viel geistliches Wachstum oder das Fleisch einfach im Weg ist oder sonst was. So, David hatte einen geistlichen Sieg und war Vorbild und du siehst, was passiert. So, und es hat ganz Israel Hoffnung und Mut gegeben und sie sind nachgerannt. So ist jede Erweckung, wenn du mal Erweckungen erforscht, wie das passiert. So, und jede Erweckung, die passiert ist, passierte durch einen oder durch ein paar Leute, eine Handvoll Menschen. So, aber die waren ein Ansporn für die Christen in ihrem Umfeld. So, weißt du, wenn du ein lebendiges Zeugnis bist, so dann wirst du eine Menge Einfluss haben, auch auf die Gemeinden, die du besuchst und auf die Christen, die du triffst. So, weißt du, und deswegen ist in der Gemeinde auch wichtig, dass jeder irgendwie unterwegs ist mit Gott. So, dass jeder bestärkt und erbaut ist und Gott lebendig erlebt. Weißt du, für mich gibt es nichts Erbauendes in Zeiten, wo ich Panik habe und nicht aufstehen kann, so, weil ich denke, das kriege ich nicht hin oder ich einfach in meiner Ecke sitzen will und mich selbst bedauern. So, wenn jemand zu mir kommt und ich geistliche Reife sehe. So, du hast einen Einfluss auf viele, so, wenn du mit Gott lebst. Vers 55. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, da sprach er zu Abner, dem Heerführer: Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Abner aber sprach: So wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Der König sprach: So ja, frage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, da nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und der Kopf der Philister war in seiner Hand. Das ist lustig, oder? David spaziert mit dem Kopf von Goliath durch die Gegend. So, und Saul sprach zu ihm: Knabe, wessen Sohn bist du? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai des Bethlehemiters. David wird... Weißt du, Gott hat alles in seinem Plan. So, Saul, Gott wusste, Saul wird sich gegen Gott entscheiden. Und deswegen hat Gott dann irgendwann den Heiligen Geist von Saul genommen und hat ihn ersetzt durch einen bösen Geist. So, und es passiert immer, wenn... Jesus hat es auch gesagt, wenn der Heilige Geist weicht, und das kann nur passieren, wenn du persönlich eine Entscheidung triffst und sagst: Jesus Christus, ich will mit dir absolut gar nichts mehr zu tun haben, ich gehe von dir weg. So, dann geht der Heilige Geist und Gott, wir haben immer noch einen freien Willen, ne? Wir sind keine versiegelten Marionetten. So, wir haben uns frei entscheiden können, zu Gott zu kommen, und wir haben auch die freie Wahl, uns gegen Gott zu entscheiden. Aber dann bist du sauber und leergeräumt, so, und es wohnt nichts mehr in dir. So, und dann kommt das Gegenteil. Wenn du das Gute verlässt, ist logisch, so was dann kommt. So, und so war es auch bei Saul. Gott hat seinen Geist genommen und automatisch kam der böse Geist zu ihm. So, und Gott hat diesen kleinen Schafhirten, der nichts war in den Augen der Welt, noch nicht mal vom Vater, hat das benutzt, um ihn erstmal in diesen Tempel, in diesen Palast zu bringen, zum König. So, David hat seine Harfe gespielt. Und jetzt so ein, weißt du, soll David anfangen, ein Krieger zu werden. So ein aufhören, Minnesänger zu sein für Saul, so ein anfangen, ein Soldat zu sein fürs Volk. So ein David fängt an zu wachsen. Und weißt du, was jetzt passiert? David hat gesiegt. Das heißt, er wird im Palast wohnen, er wird ein Prinz sein, ne? Er wird die Tochter heiraten von Saul. So ein und ach, keine Steuern bezahlen, auch toll. So, und sein Vater wird sich auch freuen, weil der muss auch keine Steuern mehr zahlen. So, was weißt du, Gott benutzt jede Situation, die jetzt kommt, um seinen Plan zu verenden. Und so ist es auch mit uns. So, manchmal, wenn wir in schweren Zeiten sind, so steht in Philipper und steht auch in Kolosser und noch irgendwo, so, wenn wir in schweren Zeiten sind, so, wo wir gerade denken, oh Mann, wie, ich habe absolut keinen Plan. So, weißt du, dann ist das nur, um uns vorzubereiten und zu stärken für das, was noch kommt. So, also sei, sagt Paulus, freu dich, wenn du in Anfechtungen, mancherlei Anfechtungen gerätst. So, weil es bewirkt Aushang. So, es ist eine Vorbereitung, um dich zu stärken, weil Gott noch was vorhat mit dir, was Größeres. So, also sei dankbar. David stand hier vor den größten Gegnern, den man sich vorstellen kann. So, aber das Ende von der Geschichte ist so nicht nur, dass er Ansehen hat jetzt beim Volk und die wissen, das ist ein Mann Gottes, das ist ein Krieger, so ein Gott ist mit ihm, sondern er gehört jetzt zur Königsfamilie und das war ein wichtiger Schritt, um später König zu werden auch. Er ist zwar gesalbt, ne? So, aber jetzt ist er hautnah dran und kann lernen, was hat ein König zu tun und wie läuft das. So, freu dich in der Anfechtung. So, und ich glaube, das geht nur, wenn Gott lebendig ist für dich. So, also vertraue ihm, so, und folg ihm ruhig mit Freude. So, und renne deinem Feind entgegen, auch wenn du nicht weißt, wie da ein Sieg entstehen soll. Ich versuche mir ein Beispiel dran zu nehmen, auch wenn es nicht so leicht ist. Okay, lass uns beten. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du redest durch dein Wort und dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um dich kennenzulernen, um unseren Weg zu gehen. Und wir wollen dich, ja. Wir wollen, dass es ehrlich ist. Wir wollen, dass du hörbar bist. Wir wollen, ja, dich nicht nur wegen Siege oder damit es uns gut geht, sondern weil du bist wunderbar. Du bist Gott und du bist mein Liebster und tut mir leid, dass es oft eher ich bin, der gegen dich lästert und ja, sich gegen dich entscheidet und dich kleiner macht, als du bist. So, aber ich danke dir, dass du auch stärker bist als mein Fleisch und deine Liebe nicht aufhört und du treu bist. So, du kennst unsere Schwachheit, du weißt, dass wir schwach sind und du weißt, dass wir immer wieder in den gleichen Haufen treten. Ich danke, dass du unsere Füße wäschst. Hör nie auf, uns das zu zeigen.